Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Liebe Gemeinde, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Gesegneten Sabbat euch. Ich freue mich, euch wiederzusehen nach einer längeren Pause. Ferien, die machen sich noch ein bisschen bemerkbar. Noch sind die Reihen nicht so gefüllt, wie wir es gewohnt sind. Aber es ist wirklich ein Fest, jedes Mal hier zu sein, in die Vorhöfe Gottes zu kommen, in sein Haus, in seine Wohnung zu kommen. Und ich freue mich, dass wir jetzt auch zu Beginn dieser kommenden Herbstzeit uns wieder besinnen dürfen auf die Wegweisung Gottes. Deswegen habe ich auch einen Psalm ausgesucht, der uns begleiten soll in diese Zeit des, ich sag mal so, neuen Gemeindejahres. Die Überschrift von der heutigen Predigt, das Wort zum Sabbat, ist dein Nest als Test über das Ankommen im Leben. Ich weiß nicht genau, wie es dir gegangen ist in diesen letzten Wochen, in den Ferien. Ich weiß nicht, ob du angekommen bist, falls ihr versteht, was ich meine. Manchmal sehnt man sich auf diese Zeit, endlich mal ankommen, manche Dinge pausieren zu lassen und dann selber Zeit zu haben. Und dann blickt man zurück, wie schnell sind die Wochen vergangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal habe ich den Eindruck, unsere Welt, unsere Gesellschaft, unser Umfeld ist so voller Hektik, so voller Getriebensein, so viel Oberflächlichkeit, so viel Ablenkung vom Handy, dass man kaum noch Zeit hat für dieses Ankommen, was man auch immer darunter versteht. Kaum noch Zeit hat, irgendwo Frieden zu finden, irgendwo selbst mal Pause zu drücken, irgendwann mal einfach man selbst sein können. Es kommen dann solche Fragen, über die man nachdenkt. Und so ist es mir auch gegangen in meinen Ferien jetzt, in meinem Urlaub. Ich habe tatsächlich etwas gemacht, was ich so bisher noch nicht gemacht hatte in meinem Urlaub. Ich habe einfach mein Handy ausgehabt und das Internet abgedreht. 2 Wochen lang. Das war wie so ein Digital Detoxing. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das mit mir gemacht hat. Ich hatte irgendwo dieses Empfinden, irgendwie komme ich so ein bisschen zum Leben zurück. Und dann habe ich mir Zeit genommen für einige Fragen. Und vielleicht sind das auch Fragen, die vielleicht für dich interessant wären. Das Leben, was du gerade lebst, ist es so, wie du es dir wünschst? Bist du genau der, der du sein möchtest? Oder wenn du die Möglichkeit hättest, manches nochmal zu leben, würdest du es anders machen? Das sind so diese klassischen Sterbebettfragen, sagt man ganz oft, um den Menschen zum Nachdenken zu bringen. Aber ganz ehrlich, solange wir leben, ist doch gut, wenn wir sie heute uns stellen. Und ich habe mir diese Fragen ein bisschen gestellt und ich merke irgendwie, es gibt manche Dinge, da komme ich irgendwie in meinem Leben nicht an, was auch immer das jetzt bedeutet. Darüber wollen wir im Psalm heute ein bisschen über nachdenken. Ich denke nur an gewisse Leute, Beispiele. Da ist zum Beispiel ein junger Mann, John, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und er ist auf der Suche nach Liebe, nach einer Beziehung zu einer Frau. Und er sehnt sich nichts mehr als das. Und dann hat er eine Freundin, aber er kommt irgendwie nie an in dieser Beziehung, obwohl er sich fast schon dafür aufopfert. Oder da ist zum Beispiel eine Frau, ich nenne sie jetzt einfach mal Kelly. Und Kelly, die hat den größten Wunsch ihres Lebens, ein Kind zu bekommen. Dann wird sie plötzlich Mutter, aber sie kommt in diese Aufgabe, Mutter zu sein, nicht an. Dabei schaut sie, dass alle Bedingungen erfüllt sind für das Kind. Dabei schaut sie, dass das Kind vor jeder Gefahr beschützt ist. Und dabei schaut sie, dass einfach alles, jedes Detail einfach genau berücksichtigt und beachtet wird für das Kind. Oder da ist zum Beispiel ein junger Mann, ich nenne ihn jetzt einfach mal Sven, der schon viele Jobs hatte und sich innerlich denkt, ich komme einfach nicht an. Wenn ich nicht diesen einen Job habe, dann komme ich nicht an. Und so gibt es verschiedene Lebenssituationen und Erfahrungen in unserem Alltag, wo wir dieses Gefühl haben, wenn doch nur das oder wenn das. Und wenn es dann mal passiert, aber es kommt nicht das, was wir uns erhofft haben. Und dann habe ich diese Woche für mich in meiner Zeit mit Gott den Psalm 84 gelesen. Und ich lade euch ein, wenn ihr eure Bibeln da habt, schlagt den mal auf. Ich habe den Psalm 84 gelesen, habe dann gemerkt, der Mann, der diesen Psalm schreibt, ich glaube, er hat die Antwort auf diese Fragen gefunden. Und ich war dann überrascht, dass diese Antwort recht simpel ist. Die Antwort könnte man vielleicht so in einem kurzen Satz formulieren. Das gute Leben ist da, wo Gott ist. Ganz simpel. Und das würde ich gerne mit euch ein bisschen tiefer anschauen, weil ich wünsche mir von Herzen, dass ihr, wenn ihr heute diesen Gottesdienst verlasst, wenn ihr in eure Arbeitswoche geht, wenn ihr in dieses Gemeindejahr geht, in die Dienste, in die Schule, ins Studium, in die Arbeit, dass ihr ankommt. Drei Punkte möchte ich mit euch teilen. Der erste, die schönste Wohngemeinschaft. Der zweite, dein Nest als Test. Da geht es dann konkreter darum, was ich damit meine. Und der dritte, ein Tag in Gottes Nähe. Wie gelingt das? Diese drei Punkte anhand von Psalm 84. Die schönste Wohngemeinschaft, dein Nest als Test und ein Tag in Gottes Nähe. Wie gelingt das in meinem Alltag? Schauen wir uns den Psalm 84 an. Der Psalm 84, wenn man ihn einmal liest, wir haben ihn gerade gehört, ist ein besonderer Psalm, denn es ist ein Pilgerpsalm. Und wenn wir gleich dieses Wort Pilgern hören, dann kommt so in uns den Sinn, hey, Pilgern, ich bin noch nie gepilgert. Ich bin noch nie nach Compostela gepilgert. Und ich glaube, die meisten von euch auch nicht. Und ich bin auch noch nie nach Rom gepilgert. Aber wenn ich an das Pilgern denke, dann habe ich meistens so Bilder im Kopf von muslimischen Gläubigen, die in der Hadsch nach Mekka pilgern, die große Opfer auf sich nehmen. Oder ich denke da zum Beispiel an einen Martin Luther, 1510, der sich auf den großen Weg gemacht hat, die längste Reise seines Lebens, Richtung Rom. Und wo er unglaubliche Vorstellungen hatte von dem, was ihn dort erwarten wird. Ich glaube, für uns ist meistens der Begriff Pilger nicht so vertraut wie für die Leute damals oder für Menschen aus anderen Religionen. Denn es geht beim Pilgern darum, dass man zu einem bestimmten Ort, einem Heiligtum, irgendwo hingeht, wo man etwas Besonderes erwartet. Aber das Pilgern wird trotz dieser Strapazen auf dem Weg verbunden mit einer unglaublichen Ergriffenheit. Und wenn ihr euch den Psalm 84 anschaut, merkt ihr das auch. Dieser Schreiber ist unglaublich ergriffen. Schaut euch die Verse 2 bis 5 an. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Nest gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, die loben dich immer da. Die hören nie auf zu singen. Die werden singen morgens, mittags, abends, weil die Freude ist einfach unglaublich. Dieser Mensch ist ergriffen, der das schreibt. Und wenn man das zusammenfassen will, könnte man sagen, da steckt Sehnsucht dahinter. Sehnsucht. Ich weiß, es ist ein ganz, ganz schwacher Vergleich. Aber wo meine Familie und ich, wo wir hierher gezogen sind und versetzt worden sind vor 2 Jahren, da sind wir eingezogen in unser neues Zuhause. Aber das Zuhause hat keine Küche. Und wir hatten schon vorher eine Küche bestellt, wir mussten sie dort einbauen. Und dann haben sie uns gesagt, das wird ein paar Monate dauern. Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, was das bedeutet, wenn du in so einem kleinen Waschbecken aus dem Badezimmer morgens, mittags, abends den Abwasch von einer zu dem damaligen Zeitpunkt 5-köpfigen Familie, bald 6-köpfigen Familie dann, alles abwaschen musst und kochen musst auf 2 kleinen Elektroherdplatten, die auf 2 Bananenschachteln übereinander draufgesteckt waren und auf einem kleinen Gartentisch, der 80 mal 80 von der Größe war und du da mit allen drumherum sitzt. Die Sehnsucht war unglaublich, dass diese Handwerker irgendwann kommen, diese Küche einbauen. Und dabei waren es nur einige Wochen, die wir warten mussten. Aber auch wenn dieser Vergleich so schwach ist, das, was dieser Mensch hier erlebt, ist Sehnsucht, weil er Heimat finden will. Er will ankommen. Er will nicht mehr einfach nur herumstreunern, er will ankommen. Und das Spannende ist jetzt hier an diesem Psalm, dass dieser Mann, der das schreibt, sein Ausgangsort, wo er gestartet hat, der Ausgangsort ist weit weg von Jerusalem. Und dann lest ihr den Psalm, wir werden ihn jetzt gleich ein bisschen genauer anschauen auch. Er geht den Weg Richtung Jerusalem quasi äußerlich ab mit seinen Füßen. Er beschreitet den Weg, aber nicht nur das. Wir werden gleich sehen, dass er diesen Weg auch innerlich in diesem Psalm abschreitet. Und der Psalm 84 ist eigentlich nichts anderes als seine Erfahrung, die er macht auf dem Weg hin zum Heiligtum. Und diese Erfahrung, die er macht, ihr habt es ja gerade gesehen, diese Ergriffenheit, die drückt er aus, wie wenn er ein Liebeslied singen würde. Wie schön ist das Haus Gottes, wie schön sind die Altäre, wie schön ist die Wohnung Gottes, schöner geht's gar nicht. Und glaubt mir, er ist nicht voller Begeisterung und Schönheit von dem Ort, weil die Architektur so schön ist. Er ist auch nicht begeistert von dem Ort, weil er irgendwie ein Tourist ist, der irgendwann mal wieder nach Jerusalem gehen möchte, wie ich es einmal war. Sondern er ist voller Begeisterung und Sehnsucht, ergriffen sein, weil es um den geht, der dort wohnt. Und im Vers 2 sagt er, wie lieblich sind mir deine Wohnungen, Herr aller Herrscharen. Was wir hier sehen ist, Ankommen im Leben, das finden wir nur an einem einzigen Ort, bei einer einzigen Person. Damals war das ein lokaler Ort. Heute ist er nicht mehr auf einen bestimmten geografischen Ort beschränkt. Und dann kommt ein ganz spannendes Bild im Vers 4. Wenn ihr den Vers 4 euch anschaut und an die Kindergeschichte denkt, schreibt er, der Vogel hat sein Haus gefunden. Die Störche finden immer wieder ihren Horst. Sie kommen immer wieder zurück. Aber ist es nicht erstaunlich, dass der Psalmist sagt, hey, selbst die Vögel wissen, wie sie ankommen im Leben. Und zwar heißt es dann im Vers 4, bei deinen Altären, Herr Zebaoth, bei deinen Altären. Ankommen, sagt der Psalmist, geschieht dann, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, wenn du die Nähe Gottes erlebst, wenn du dort bist, wo Gott ist. Das glückliche Leben ist da, wo Gott ist. Das ist das Ankommen, von dem der Psalmist schreibt. Jetzt fragst du dich, warum nimmst du dir gerade so viel Zeit, darüber zu reden? Warum ist das so wichtig? Ist doch irgendwo vollkommen klar für einen gläubigen Menschen, das Ankommen im Leben finde ich bei Gott. Aber wisst ihr, es ist gar nicht so klar, wie man meint. Man kann das eine glauben, aber das heißt nicht, dass du danach lebst. Und das, was ich gerade gesagt habe, dass das Ankommen allein in der Nähe Gottes möglich wird, ist gleichzeitig ein Problem, ein sehr großes Problem. Und du fragst dich vielleicht, warum? Ich möchte dir sagen, warum das ein Problem ist. In unserer Gesellschaft ist es ein sehr großes Problem, sowas zu sagen. Letztes Jahr ist ein besonderes Buch rausgekommen von einer besonderen Persönlichkeit in Österreich. Ein Psychiater, den viele in Österreich kennen. Raphael Bonelli, vielleicht sagt jemand, ist jemand von euch der Name etwas. Raphael Bonelli ist ein sehr berühmter Psychiater und auch YouTuber, der berichtet über Psyche und auch Spiritualität. Und er hat letztes Jahr ein Buch rausgebracht, das hat den Titel Die Kunst des Ankommens. Ich möchte euch nur damit sagen, das Thema Ankommen, so diffus das auch irgendwie klingen mag, wenn du mit jemandem darüber redest, ist ein Thema, über das sich die Menschen wirklich in unserer Gesellschaft Gedanken machen. Es machen sich Menschen wie Ian Bonelli darüber Gedanken, sodass er ein ganzes Buch darüber schreibt, weil es scheinbar die Menschen interessiert. Aber es machen sich auch Leute aus der Gen Z-Generation Gedanken über das Ankommen, wie zum Beispiel auch Jugendliche, wie ein Couper, der ein Lied darüber singt, das Ankommen, wie gestaltet sich das? Ich liebe dieses Ankommen, auch wenn ich weit weg bin von Gott. Viel zu oft habe ich mich von ihm entfernt, aber ganz unbeschwert in seiner Nähe sein. Es sind Themen, die junge Leute beschäftigen, aber auch Leute, die mitten im Leben stehen, erwachsen sind und zurückblicken. Und Bonelli schreibt in seinem Buch Folgendes, und deswegen möchte ich das gerne in Kontrast setzen mit dem Psalm 84. Er fragt in seinem Buch Die Kunst des Ankommens, kann man in unserer heimatlosen Moderne überhaupt noch ankommen? Und dann vergleicht er uns Menschen mit Forrest Gump. Manche von euch kennen Forrest Gump, sein Film. Forrest Gump, der kommt nicht in seinem Leben an. Er ist immer unterwegs, angetrieben, aber er kommt nicht zur Ruhe. Er will alles erleben, aber irgendwie merkt er ist nie zu Hause. Und dann sagt Bonelli, wir sind wie dieser Forrest Gump geworden. Dieses kleine, in sich selbst unsichere Selbst des modernen Menschen. Und wir kommen nicht an. Und er bringt dann einige Rückmeldungen von Leuten, die ihm geschrieben hatten, wie sie sich fühlen in dieser Zeit. Und die Leute haben Folgendes geantwortet. Sie fühlen sich rastlos. Sie fühlen sich ruhelos, zerrissen. Keinen Halt. Die Menschen sind in einer ständigen Unruhe nach dem nächsten Kick. Sie wandern ziellos umher, sind heimatentfremdet, haben Angst, im Alter allein zu sein, fühlen sich leer, haben vielleicht Schuldgefühle, die Kindheit der eigenen Kinder verpasst zu haben. Die Einsamkeit trotz vieler Bekanntschaften. Sie sind getrieben, sie fühlen sich isoliert. Und dann dieses schmerzhafte Bewusstsein, dass die wahre Nähe gar nicht da ist. Sie vermissen sie. Das sind Rückmeldungen von Menschen. Und ich würde gerne an der Stelle jetzt den Psalm 84 mit dem vergleichen, was Bonelli sagt. Interessant ist, da liegen zwischen einige Jahrtausende, aber interessant ist, dass beide Quellen darüber sprechen, dass es möglich ist, im Leben anzukommen. Aber es ist komplett unterschiedlich, wie der Weg zu dem Ankommen hin ist und wie das Ziel dieses Ankommens ausschaut. Für Raphael Bonelli, wenn man sein Buch liest, das ist sehr interessant, muss ich ehrlich, ich kann es wirklich nur empfehlen, weil es ist sehr spannend, sich einmal selbst dazu reflektieren. Aber für Bonelli ist die höchste Form des Ankommens am Ende eine Spiritualität. Spannend. Und er sagt, dieses Ankommen ist geistliche Heimat finden, aber, und hier kommt der Weg, durch einen Akt der Selbsttranszendenz. Schwieriges Wort, was meint er damit? Er meint Folgendes. Betrete, Achtung auf den Wortlaut, dein inneres Heiligtum. Das ist sein Wortlaut. Betrete dein inneres Heiligtum, indem du deine eigenen Triebe, deine Bedürfnisse und deine Begierden hin zu einem höheren Sinn übersteigst. Hierbei begegnest du dem Wahren, dem Guten und dem Schönen. Okay, lass mich das kurz nochmal runterbrechen. Positiv bei dem, wie er das Ankommen im Leben versteht. Merkt ihr das Ziel unterwegs? Positiv ist dabei, dass er sagt, hey, liebe Leute in der westlichen Gesellschaft, diese Oberflächlichkeit, an die wir uns gewöhnt haben, das kann so nicht weitergehen. Das ist positiv. Und er sagt, das wird dich nie innerlich füllen und ankommen lassen. Aber das Problem bei dem, was er hier beschreibt, ist, dass in sich selbst ruhen ist letztendlich eine höchste Form dessen, dass du dich selbst erlöst. Du transzendierst dich selbst. Du sagst dich los von deinen Begierden, Bedürfnissen und allem und dann verbindest du dich mit diesen transzendenten Werten des Schönen, des Guten und des Erhabenen. Und er sagt, das ist am Ende das Universum. Ihr Lieben, was bedeutet das? Ich möchte nur eins dazu sagen. Er ist ein Spiegel-Bestseller und es gibt viel, was man daraus lernen kann. Aber der Schluss, wo er hinkommt, ist folgender, dass er nämlich erkennt, hey, wir kommen mit dieser oberflächlichen Art, wie wir leben, nie zur Ruhe. Aber den Weg, den er beschreitet, der führt zu dir selbst hin. Das Schöne bleibt für ihn eine unpersönliche Kraft. Diese Spiritualität, die diesen höheren Wert verfolgt, diese steht im Kontrast zu der alttestamentlichen biblischen Sicht des Ankommens. Wenn ihr jetzt den biblischen Schreiber vom Psalm 84 hernehmt, werdet ihr merken, dass der Psalm 84 sagt, es gibt keine andere Art, wie wir diese Stille, dieses Ankommen erfüllt erleben können, außer durch diese tiefe Sehnsucht, die tief im Herzen ist, dass es außerhalb von dem lebendigen Gott kein Ankommen gibt. Und es ist keine unpersönliche Kraft, sagt der Psalmist, sondern es ist der allmächtige Gott, der lebendige Gott, der persönliche Gott, der dir hier begegnen möchte in Jerusalem, in den Vorhöfen, an seinen Altären. Warum ist das wichtig? Weil wenn wir uns unsere Welt anschauen, wir Folgendes merken. In den fernöstlichen Religionen gibt es keinen persönlichen Gott oder keine persönliche Gottesvorstellung. Es ist eine unpersönliche Kraft und die ist so weit weg, dass du niemals mit ihr kommunizieren könntest. In der islamischen Weltsicht gibt es einen persönlichen Gott. Aber der ist so weit weg und so erhaben, dass du nicht mit ihm kommunizieren kannst. Er ist weit weg und du bist ganz klein. Und in der säkularen Weltsicht, da bist du Gott. Und das sind die Alternativen, die du hast. Deshalb ist der Unterschied vom Psalm 84 und der Botschaft des christlichen Glaubens so entscheidend. Die Bibel sagt, wenn du ankommen möchtest in deinem Leben, dann gelingt das nur, wenn du diesem lebendigen, persönlichen Gott nahe kommst. Die Begegnung mit diesem einen Gott ist das, was dich am Ende ankommen lässt. Fühlst du dich ruhelos? Fühlst du dich getrieben? Willst du ankommen und deinen Platz im Leben finden? Der Psalm 84 sagt dir erstens, es gibt eine so schöne Wohngemeinschaft. Und diese Wohngemeinschaft ist einzigartig auf dieser Welt. Suche die Nähe zu Gott. Er ist uns Menschen so nahe gekommen wie sonst kein anderer. Wir werden im dritten Punkt meiner Predigt konkret darüber sprechen, was das genau bedeutet für dich diese Woche. Was es heißt, einen Tag in der Nähe Gottes zu sein. Aber dann haben wir gerade gesehen, es ist nicht nur, dass dann die schönste Wohngemeinschaft ist, sondern baue lieber dein Nest bei Gott und irre nicht mehr herum wie Vögel, die kein Zuhause finden. Und damit kommen wir zu meinem zweiten Punkt von der Predigt. Der erste Punkt ist, die schönste Wohngemeinschaft ist in der Nähe Gottes. Aber der zweite Punkt, dein Nest als Test. Schaut euch mal den Vers 4 an. Da ist diese wunderbare Metapher, der Vogel hat ein Nest gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth. Das ist ein ganz spannendes Bild, denn hier wird gesagt, die Vögel, die wissen irgendwie, wie sie ankommen im Leben, aber irgendwie haben wir Menschen es verlernt. Hier steht, das Ankommen ist an den Altären Gottes. Wenn wir Menschen allerdings nicht an den Altären Gottes ankommen in unserem Leben, weil wir ihn nicht suchen und nicht in seiner Nähe sein wollen, dann passiert genau das Gegenteil. Dann wirst du dein Nest an anderen Altären bauen. Könnt ihr noch erinnern an die drei Personen, die ich fiktiv John, Kelly, Sven ganz am Anfang erwähnt habe, die nicht angekommen sind? Ich möchte euch das beispielhaft dran zeigen. John sucht Liebe, aber er kommt nicht an. Warum? Weil Liebe, nach der er sucht, nicht genug ist. Liebe ist nicht genug. Diese Liebe, diese romantische Liebe, nach der er sucht. Wenn du einen Menschen als die einzige Quelle deiner Annahme machst, dann wird dich das versklaven. Dann wirst du so daran gebunden sein, dass im Falle dessen, dass diese Person plötzlich nicht mehr da ist, es im schlimmsten Fall dich zerbrechen könnte. Deshalb ist Liebe nicht genug. Die Geliebte kann die Sehnsucht von diesem John niemals ganz stillen und den Sinn in seinem Leben nicht erfüllen. John hat diese Liebe, diese Art von Liebe an die Stelle Gottes gesetzt. Er hat im Bild gesprochen sein Nest an einen fremden Altar gebaut und kommt deswegen nicht an. Oder Kelly. Kellys größter Wunsch ist es, ein Kind zu haben. Er geht in Erfüllung, aber sie bleibt trotzdem rastlos und kommt in ihrer Rolle als Mutter nicht an. Warum? Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber hilft mir oder geht mit mir mit, das zu verstehen. Weil die Erfüllung unserer größten Wünsche das Schlimmste ist, was uns eigentlich passieren kann. Klingt heftig, aber es ist wahr. Die Erfüllung deiner großen Wünsche ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Vielleicht ist es auch so, dass Gott deshalb es nicht immer erfüllen lässt. Kelly, ihre Liebe zu ihrer Tochter, hatte die Form von einer Verehrung angenommen, dieses Kindes. Sie wollte dieses eine Kind. Und als sie es hatte, fing sie es an zu verehren. Es ist eine Art von Anbetung gewesen. Und wer das Kind, sein eigenes Kind, mehr liebt als Gott, der wird das Kind irgendwann erdrücken und die Beziehung zu seinem eigenen Kind ersticken. Kellys Wunsch nach erfolgreichen, glücklichen Kids war am Ende eigentlich eine, wie auch immer, geartete Form des Egoismus. Wie schnell passiert so etwas? Es ging ihr letztendlich nicht um ihr Kind, sondern um ihren Wert als Mutter oder als Frau. Kelly hatte ihr Nest an einen fremden Altar gebaut. Oder das Beispiel von Sven. Sven hat sein Nest am fremden Altar errichtet. Er hatte viele Jobs. Er meinte, wenn ich den einen habe, dann werde ich ankommen am Leben. Aber glaub mir, wenn er ihn bekommen hätte, wäre er angekommen? Wie viele Menschen machen Karriere, kommen an der Stelle an, wo sie meinten, da werde ich glücklich. Und dann schaut das Leben ganz anders aus. Was auch immer diese Altäre sind, manche Menschen treibt dieses tiefe Verlangen nach Anerkennung, manche treibt das tiefe Verlangen nach Wertschätzung durch andere oder durch eine Gemeinschaft, durch die Kirche oder Arbeitgeber. Manche treibt auch das Verlangen, einfach Ansehen zu haben, indem sie einen gewissen Lebensstandard führen, Auto, Haus, Ansehen, Arbeit, Kleidung, ganz egal, was es ist. Aber was auch immer das für Altäre sind, an denen du dein Nest baust, Hand in Hand gehen damit Ängste, Erwartungen und Hoffnungen, die aber am Ende enttäuscht werden. Deshalb dieser zweite Punkt, den ich hier nennen möchte. Dein Nest, wo auch immer du es baust, wird am Ende für dich der Test, ob du ankommst im Leben. Wenn ihr den Vers 6 seht, steht dort: Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn Gott nicht deine Stärke wird, dann wirst du deine Stärke woanders suchen. Dann wirst du deine Stärke wo suchen, wo am Ende in deinem Herzen Pilgerpfade geebnet werden, die du Tag für Tag abschreiten wirst. Aber du wirst niemals ankommen. Deshalb möchte uns der Psalm hier die Augen öffnen. Dein Test, überleg mal ganz klar für dich, das, wo du den Mittelpunkt deines Lebens herum gestaltest, nimm den als Test für dein Leben her. Wo hast du dein Nest gebaut? An fremden Altären? Tag ein, Tag aus. Aber hier möchte ich jetzt zum dritten Punkt kommen. Was ist tausendmal besser als solche Tage, an denen du dein Nest an fremden Altären gebaut hast? Hier kommen wir zum dritten Punkt, was tausendmal besser ist. Und es wird uns hier im Vers 11 gesagt. Vers 11 sagt: Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Der dritte Punkt, wie schaut das aus? Wir haben es ja bisher geschaut, die schönste Wohngemeinschaft ist in der Nähe Gottes. Das gute Leben ist da, wo Gott ist. Aber wir haben uns daran gewöhnt, unsere Nester woanders zu bauen. Aber die Vögel, die zeigen uns das, wie man zurückkommt. Wie schaut es nun aus, dieser eine Tag, dieser eine Montag, wenn du in die Arbeit gehst, dieser eine Dienstag, wenn du deiner Familie dienst, wie schaut dieser eine Tag in der Nähe Gottes aus, ganz konkret? Das ist mein dritter Punkt, darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen. Wir Menschen sehen hier, haben Sehnsucht, Sehnsucht nach der Nähe Gottes. Und wisst ihr, wir haben einen gewissen Namen uns gegeben als Gemeinde, Adventgemeinde. Und das trägt in sich diese Sehnsucht, ja oder nein? Wir sehnen uns danach, dass wir dem Herrn der Herrscharen begegnen. Das ist eigentlich eine ureigentliche Adventbotschaft, was wir hier im Psalm 84 lesen. Sehnsucht nach diesem Gott, der kommt. Wenn du Offenbarung 21 liest, Vers 22, heißt es dort, dass Gott und das Lamm der Tempel für die Heiligen sein werden. Sie sind der Tempel für die Heiligen. Und hier ist der Psalmist und er will hin zum Tempel. Und die Sehnsucht ist dort und unsere Sehnsucht als Adventisten ist doch, dort anzukommen, wo Jesus und Gott, der Vater, dieser Tempel sind. Nun mal, leben wir jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten seit der Adventbewegung hier und der Himmel ist immer noch nicht auf Erden gekommen. Wie können wir dann also heute ankommen, wenn uns diese Sehnsucht so tief packt? Wenn wir ergriffen sind davon. Lest mit mir Psalm 84, die Verse 6 bis 8. Wie schaut das aus, dieser eine Tag? Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Ist es nicht erstaunlich, dass diese paar Verse plötzlich uns eigentlich als Adventgemeinde ansprechen? Weil wir sind doch, wie wir in dem Lied für stille Gebet gesungen haben, auf dieser Pilgerreise. Der Psalm 84 sagt, hey, der Himmel ist zwar noch nicht auf Erden, damals war es natürlich in Jerusalem der Tempel, die Gegenwart Gottes, aber wir sind unterwegs. Es ist ein Weg, den du gehst. Und die Frage ist, wie kannst du den Weg gehen? Und hier möchte ich nochmal auf den Storch zurückkommen. Könnt ihr euch erinnern, was dem Storch hilft, sich zu navigieren und zu orientieren, um anzukommen? Was war's? Sonne, Sterne und der Magnet, das Magnetfeld. Ich dachte mir, unglaublich. Der Psalm 84 hat genau drei Kompasse in dem Text drinne, die dir und mir die Augen öffnen wollen, wie du auf deiner Pilgerreise ankommen kannst, um dein Nest zu bauen an den Altären Gottes. Wollt ihr wissen, wo sie sind? Dreimal kommt das Wort selig, wohl dem, blessed vor, glückselig. Dreimal. Und diese drei Stellen sind für uns die Wegweisung auf diesem Weg hin in die Nähe Gottes heute. Erster Kompass, Vers 5. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Sehnsucht nach dem Gottesdienst. Ihr müsst verstehen, im Alten Testament war die Gegenwart Gottes im Himmel und im Tempel in Jerusalem. Aber im Neuen Testament ist die Gegenwart Gottes und Jesu Christi in seinem Leib. Der Leib Christi ist die Gegenwart, mit der er vor uns heute hier wirkt, das Reich Gottes aufbaut. Und es ist nichts anderes als die Gemeinschaft der Gläubigen. Es ist die Gemeinde, die Ekklesia. Und deswegen ruft uns hier dieser erste Kompass auf, wenn du einen Tag in der Nähe Gottes sein willst, sehne dich danach, in diese Gemeinschaft zu kommen, wo du Gott begegnest. Wenn du am Sabbat in den Gottesdienst kommst, bete den Psalm 84. Singe ihn und singe in deinem Herzen, wie lieblich sind deine Wohnungen, dein Haus, deine Gemeinde. Weil hier, wo Gott ist, wirst du die Nähe finden. Vielleicht wird die Zeit kommen, wo du deinen Gottesdienst in einer Hausgemeinde hast. Sehne dich danach, dass diese Menschen zusammenkommen. Denn es ist nicht ein Gebäude aus Stein und Mörtel, wo diese Gegenwart allein beschränkt ist. Sehne dich nach diesen Gottesdiensten, wenn du unterwegs bist auf deinem Lebensweg hin zur zweiten Wiederkunft Jesu. Das ist der erste Kompass. Wohl dem, der sich danach sehnt, im Haus Gottes zu sein, in die Gemeinschaft zu kommen, am Sabbatnachmittag, unter der Woche im Gebetskreis, am Freitag zum Anfang Gottesdienst, wo auch immer. Der zweite Kompass, wie wir einen Tag in der Nähe Gottes sein können, ist, meditiere. Meditiere über die Stärke Gottes. Wenn wir den Vers 6 lesen, heißt es, wohl den Menschen, da ist der zweite Kompass, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Meditiere über die Stärke Gottes. Nicht über deine Leistung, nicht über dein Können und auch nicht über dich selbst. Weil wir machen uns so viel Gedanken über uns selbst, weil unsere Luft, die wir atmen, das Klima, in dem wir leben, das Bad, in dem wir baden in unserer Gesellschaft, sagt dir, sei du selbst, sei dir selbst treu, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Aber die Bibel sagt, meditiere nicht über deine Stärke, sondern über Gottes Stärke. Für die, die am Anfang des Jahres da waren, möchte ich vielleicht nur den Hinweis geben, was ich mit dem Meditieren meine, dieses biblische Meditieren. Vielleicht erinnert euch noch meine Anfangspredigt im Jänner dieses Jahres, Psalm 1. Wohl dem Menschen, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Hört euch die Predigt sonst an, damit ihr hier meditieren könnt. Meditiert über die Stärke Gottes. Diese Metapher, die dann in demselben Vers noch erwähnt wird, wohl den Menschen, die von Herzen dir nachwandeln, die ist so bewegend. Mich hat die total bewegt. In der Elberfelder Bibel steht, wohl dem Menschen, der in seinem Herzen gebahnte Wege hat. Gebahnte Wege. Sozusagen wie Furchen in seinem Herzen. Das ist eine ganz schöne Metapher, weil sie zeigt uns in dieser Stelle, dass bevor der Pilger den Weg nach Jerusalem mit seinen eigenen Füßen geht, dass er den Weg erst einmal in seinem Herzen abgeschritten ist. Deshalb geh den Weg zu Gott erst in deinem Herzen, bevor du ihn mit deinen Füßen gehst. Das ist das, was der Psalmist dir sagen möchte. Meditiere über Gottes Stärke, bevor du in deinen Tag, in deinen Alltag gehst. Komm in seine Gegenwart. Wie kannst du also, wenn es gebahnte Wege in deinem Herzen gibt, herausfinden, woran dein Herz hängt? Es ist recht simpel. Du kannst dir folgende Fragen stellen. Was tust du zum Beispiel, wenn du allein bist? Da wirst du herausfinden, was die gebahnten Wege in deinem Herzen sind. Worüber denkst du immer wieder nach, wenn du gerade an nichts anderes denken musst? Da sind deine gebahnten Wege in deinem Herzen. Wofür gibst du gerne dein Geld aus? Du gehst am Sabbat vielleicht in den Gottesdienst, aber wofür lebst du unter der Woche? Da erkennst du die gebahnten Wege in deinem Herzen. Gibt es etwas, das dir zu wichtig geworden ist, sodass dich Angst oder Zorn überkommen, wenn es dir fehlt oder genommen wird? Da siehst du, was für Wege in deinem Herzen gebahnt wurden. Deshalb sagt der Psalmist, geh den Weg erst in deinem Herzen durch, bevor du ihn mit deinen Füßen beschreitest. Deshalb, der erste Kompass ist, sehne dich nach dem Gottesdienst, nach seiner Gemeinde. Der zweite ist, meditiere. Der dritte Kompass, Vers 13, Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Der Pilger, die Verse, die wir gerade gelesen haben, haben wir gerade gesehen, er sehnt sich nach diesen Vorhöfen. Und er geht den Weg erst in seinem Herzen durch und dann, schaut mal Vers 7, nachdem er im Herzen diesen Weg durchgegangen ist, im Vers 7 heißt es, wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Jetzt ist er erst unterwegs. Jetzt geht er. Und wisst ihr, wo er entlang geht? Durchs dürre Tal. Man kann es auch übersetzen mit dem Tränental. Manche Leute heute, das ist so the common sense Denken in unserer Gesellschaft, wie Gott ist. Glaubst du an Gott, läuft alles glatt. Glaubst du nicht an Gott, dann läuft alles schief. Wenn was schief läuft in deinem Leben, dann hast du mit Gott irgendwas verbockt. Das ist so dieses Denken. Ich tue das und je nachdem, wie ich handle, Gott schaut auf mich. Die Bibel sagt an dieser Stelle, dass die Gläubigen, die sehnsuchtsvoll warten auf diesen Tag des Herrn, dass sie durchs dürre Tal gehen. Es heißt nicht, dass du, wenn du mit Gott lebst, wenn du getauft wirst, wie wir heute auch die Taufe erleben werden, dass dann plötzlich ab morgen irgendwie das Leben komplett glatt laufen wird. Es kann passieren, dass du durch dieses dürre Tal gehst. Aber der Vers 7 sagt, vertraue, weil wenn du davor den Weg in deinem Herzen abgeschritten bist, wirst du den Weg durchs dürre Tal gehen und überall, wo du auftrittst, was? Wird dieses dürre Tal, das Tränental dir zum Quellgrund und es wird aus der dürren Wüste ein blühender Garten. Das ist das Bild im Vers 7. Der Frühregen, den Israel in der Landwirtschaft brauche, das war genau der erste Regen nach einer langen Zeit der Trockenheit. Wenn dein Leben dürr sich anfühlt und du durch diese Wüsten in deinem Leben gehst, vertraue. Gott bewahrt uns nicht immer vor jedem Leid. Aber Gott bewahrt dich in deinem Leid. Deshalb vertraue. Ein Christ hat es mal folgendermaßen erwähnt. Meine dürrsten Zeiten waren auch meine geistlich ertragreichsten. Ich fürchte mich zwar vor diesen Zeiten, aber das darf auch sein. Herr, hilf mir, wenn wieder ein Tränental kommt, um dadurch näher zu dir zu wachsen. Gerade in der Wüste wirkst du deine größten Wunder. Deshalb vertraue. Drei Kompasse, die wir bis jetzt gesehen haben. Der erste ist Sehnsucht nach dem Haus Gottes. Der zweite, meditiere über Gottes Stärke, nicht über deine. Und der dritte, vertraue, auch wenn du durchs Tränental gehst. Und jetzt möchte ich noch einen vierten Punkt erwähnen. Denn dieser vierte Punkt ist der Weg für uns alle heim. Und wenn dieser vierte Punkt nicht kommt, dann fehlt die Botschaft, die uns zu unserem Erlöser richtet. Lest mal den Vers 8. Im Vers 8 heißt es, Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Was dieser Text, dieser Satz sagt, öffnet mir die Augen für eine unglaubliche Hoffnung, die uns als Adventweine bewegt. Du gehst vielleicht durch schwierige Zeiten, bis Jesus wiederkommt. Aber hier sagt der Psalmist, dir wird die Kraft zuwachsen von wo aus? Von Zion aus. Quasi aus der Zukunft, von dem Ort, wo du dich hinsehnst. Von dort wird dir die Kraft zukommen. Und ihr Lieben, der vierte Kompass, den ich euch mitgeben möchte, ist, lebe Christus-zentriert. Lebe Christus-zentriert. Weil wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann wird der Weg dorthin leichter sein. Ganz egal, wie dein Lebensweg, deine Pilgerreise ausschauen wird. Und was ist das Ziel im Psalm 84? Wenn du den Psalm 84 liest, Jerusalem, der Tempel, die Vorhöfe, die Altäre. Und jetzt sag mir bitte mal, es liegt doch nicht an den wunderschönen Steinen des Altars. Was ist das, warum der Altar der Ort ist, wo die Vögel ihr Nest gebaut haben? Weil auf diesem Altar etwas geschieht für dich und für mich. Das Opfer. Die Sehnsucht von dem, was dort geschieht für das Volk Israel. Und dann auf einmal, wie aus dem Nichts, vielleicht ist es euch aufgefallen, kommt der Vers 10. Wie aus dem Nichts. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Messias. Messias. Ihr Lieben, dieser alttestamentliche Text, der ist so voller Hoffnung, dass das, was sie eigentlich sich ersehnen dort in Jerusalem, eines Tages wahr wird. Dass Gott sich uns erbarmt aufgrund des Gesalbten. Das ist das Ziel. Und viele Jahrhunderte später kam ein einsamer Pilger und er war auf dem Weg nach Jerusalem. Er wusste, dass er dorthin gehen würde und dass sein Ziel sei. Die Sehnsucht, mit seinem Vater zusammen zu sein, war die größte Hoffnung. Das Haus Gottes zu sehen, das war sein Ziel. Der Weg war beschwerlich, äußerlich durch seine Landsleute, aber innerlich durch die teuflischen Angriffe. Dieser eine Pilger, der unterwegs war, hatte den Weg, bevor er ihn mit seinen eigenen Füßen beschritten hatte, sich schon lange zuvor in seinem Herzen den Weg gebahnt. Noch vor Anbeginn dieser Zeit hatte er sich den Weg gebahnt. Nichts hält diesen Pilger ab. Kein dürres Tränental und auch nicht mal das Tal der Todesschatten hält ihn ab. Seine einzige Bitte ist, Gott, höre mein Gebet. Und mit diesem einen Vater in so enger Beziehung zu sein, auf dem Weg hin zum Altar. Dieser Pilger kennt den Psalm 84. Denn diese Psalmen, das war sein Liederbuch. Das sind seine Lieder gewesen. Und ich frage mich an der Stelle, wo ich das die Woche gelesen habe, ob dieser eine Pilger nicht vielleicht in seinem Leben auf diesen Psalm 84 sich bezogen hat, als er Folgendes sagte, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Mit einer Ausnahme. Welche? Welche ist die eine Ausnahme, wo er sein Haupt hinlegen konnte? Zion, Jerusalem, der Tempel, der Vorhof, der Altar. Und so steht dann im Johannesevangelium, dass er sagte, es ist vollbracht und neigte das Haupt. Kline, kephale. Es sind die exakt selben Worte, als Jesus sagte, die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein kephale, kline, wo er sein Haupt niederlegen kann, bis er es fand, am Altar, am Kreuz von Golgatha. Jesus Christus ist der wahre Pilger. Er ist in seinem Leben angekommen. Er ist der Einzige, der in dieser Welt angekommen ist, indem er der Bestimmung Gottes nach gelebt hat und weil er sein Nest am Altar Gottes gebaut hat. Es hat ihn alles gekostet. Und vielleicht fragst du dich heute, Jesus, warum bist du diesen Weg, diesen Pilgerweg gegangen? Vom Himmel bis auf die Erde, als armes, kleines, unschuldiges Kind, bis hin zum Kreuz an den Altar Gottes. Warum bist du diesen Weg gegangen? Wollt ihr wissen, warum er den Weg gegangen ist? Er selber antwortet uns und sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, um euch die Stätte zu bereiten. Er hat sein Nest an dem Altar gebaut, damit du in das Haus Gottes kommen kannst, damit du dein Nest an diesem Altar bauen kannst, ohne zerbrochen zu werden, weil er an deiner Stelle zerbrochen wurde. Damit du ankommen kannst, sagt uns der Psalm 84, Herr, schaue doch auf deinen Gesalbten. Schau auf das Kreuz, wo Jesus Christus sein Haupt niedergelegt hat. In Vers 12 möchte ich abschließend sagen, dass der Psalmist eine unglaubliche Perspektive dir und mir schenkt. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Kein Gutes. All das Gute dieser Welt wird Gott dir schenken. Das Neue Testament öffnet uns die Augen, wie gut Gott zu uns ist. Als Paulus sagte, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns nicht mit ihm alles schenken? All das tut Gott, weil durch Jesus Christus er für uns die Wohnungen eröffnet hat. Von diesem Ziel aus, sagt der Psalmist, wird dir die Kraft zuwachsen. Wie schaut also ein Tag in der Nähe Gottes aus? Wir gehen heute nach Hause und morgen wird so ein Tag sein. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du die schönste Wohngemeinschaft dieser Welt jeden Tag aufsuchst. Die Nähe Gottes. Öffne dein Herz. Du brauchst keine langen Gebete, sondern einfach ein ehrliches, aufrichtiges Herz zu sagen, Herr, mein Gott und Schöpfer, hier bin ich. Nimm mich in deine Liebe auf. Geh in deinen Gedanken die Nester durch, die du gebaut hast. Nimm deine Nester als Test her. Wo hast du dein Nest im Leben gebaut? Frage dich, wo dein Herz dran hängt. Ist es am Altar Gottes oder an fremden Altären? Ankommen im Leben wirst du nur, wenn du in der Nähe Gottes bist. Ein Tag mit Jesus Christus ist schöner als sonst 1000 andere. Alle diese Freude, die Jesus dir schenkt, wird alle weltliche Freude übersteigen. Ich wünsche uns, dass wir in diese Gemeinschaft kommen, dass du die Gemeinde suchst, die Gottesdienste. Ich wünsche dir, dass du meditierst über die Stärke Gottes. Ich wünsche dir, dass du ihm vertraust in deinen dürren Tälern. Ich wünsche dir, dass du dein Leben Christus zentriert lebst und dass du dadurch in deinem Leben bei deinem Schöpfer ankommen kannst. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.